Ja, die Elke hatte das in der Begrüßung schon angefangen zu erwähnen mit dem neuen Mosaik. Und bevor ich mit der Predigt so richtig durchstarte, möchte ich das einfach nochmal aufgreifen, weil ja, mich bewegt dieses Bild auch. Ich habe es nochmal hier auf dem Beamer mitgebracht. Und zwar spricht es, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich davor stehe, dass das eine ganze Tiefe an Ideen und an Gedanken in mir auslöst. Und unter anderem sehe ich darin irgendwie so ein Symbol, wie ich den Reichtum von Gottes Gnade erleben kann. Da ist dieser Rahmen oder das Gefäß und es hat einen Einlass und einen Auslass. Also oben geht's rein, unten geht's raus. Und damit innen drin Platz für diese Welle ist, für diese Dynamik, muss immer wieder Wasser reinfließen und Wasser rausfließen. Und ich möchte die Predigt heute Morgen so ein bisschen an diesem Bild anlehnen. Und in der Predigt möchte ich drei Beispiele aus der Bibel herausgreifen, die für mich so ein bisschen veranschaulichen, wie Menschen damals Schritte gegangen sind, um diesen Reichtum von Gottes Gnade zu erleben und wie wir auch heute davon lernen können und Schritte gehen können und diesen Reichtum von Gottes Gnade in unserem Leben erleben können. Und um eine Sache schon mal vorwegzunehmen, Gott liebt es, uns zu beschenken. Die erste Geschichte, die ich mitgebracht habe, führt uns ins Alte Testament zu dem Propheten Elia. Da lesen wir im 1. Könige, Kapitel 17. Elia machte sich auf und ging nach Sarepta. Also Gott hat eine Dürre verheißen und er wird von Gott nach Sarepta geschickt. Als er an das Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Er bat sie, bring mir in einem Gefäß ein wenig Wasser zum Trinken. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach, bring mir auch ein bisschen Brot mit. Doch sie sagte, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts mehr vorrätig als eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich lese hier ein paar Stücke Holz auf, gehe dann heim, um für mich und meinen Sohn etwas zuzubereiten. Das wollen wir noch essen und dann sterben. Elia entgegnete ihr, fürchte dich nicht, geh heim und tu, was du gesagt hast. Nur mache zuerst für mich ein kleines Gebäck und bring es zu mir heraus. Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf wird nicht leer werden und der Ölkrug wird nicht versiegen, bis zu dem Tag, an dem der Herr wieder Regen auf den Erdboden sendet. Sie ging und tat, was Elia gesagt hatte. So hatte sie mit ihrem Sohn viele Tage zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und der Ölkrug versiegte nicht, wie der Herr durch Elia gesprochen hatte. Elia hat hier im Auftrag Gottes gehandelt. Und für die Witwe war es so, als ob Gott durch Elia persönlich zu ihr spricht. Da ist ein Gott, der sich gekümmert hat auf einmal um diese Frau. Die Frau war am Ende ihrer Möglichkeiten. Sie war in ihrer Existenz bedroht. Also ich glaube, mehr am Ende sein kann man gar nicht. Und gleichzeitig an der Reaktion von der Frau hören wir, dass sie eine gewisse Distanz zu Gott hatte. Sie hat gesagt, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Sie hat wohl irgendwie Anknüpfungspunkte mit Gott gehabt vorher, konnte damit was anfangen. Sie hat Elia auch als Propheten wahrgenommen und gesehen, aber da war diese Distanz. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass diese Aufforderung, die Elia ihr zugesprochen hat, bring mir was zu trinken, bring mir Brot und mach zuerst für mich was. Das war eine Einladung und eine massive Herausforderung gleichzeitig für die Frau. Es war eine Einladung, Gott näher zu kommen und die Herausforderung, sich auf Gott einzulassen und zu sagen, ich vertraue dir. Aber das tut sie dann schlussendlich und sie lässt sich auf diese Verheißung ein, weil Elia sagt ja, Gott wird dich versorgen, Gott wird sich kümmern. Gott schenkt dir wieder eine Zukunft, die du nicht mehr gesehen hast. Gott möchte, dass du weiterlebst und er will dich versorgen. Und wenn ich das in die Zeit heute übertrage, dann dürfen wir auch heute Gott vertrauen. Und manchmal stehen wir da wie die Witwe und sind auch so massiv herausgefordert oder überfordert mit dieser Aussage Gottes, du darfst mir näher kommen. Du darfst mir wieder vertrauen. Lass dich doch drauf ein. Wage es doch mal, einen kleinen Minischritt zu gehen. Gerade wenn wir am Ende unserer eigenen Möglichkeiten sind oder wenn wir sogar so weit am Ende sind, dass wir sagen, eigentlich ist meine Existenz bedroht. Ich habe das Gefühl, morgen lebe ich auf der Straße. Ja, was ist eigentlich dann, wenn so viel zu wenig ist? Wenn so viel Mangel da ist? Wenn ich wirklich im Kern meiner Existenz bedroht bin, wie die Witwe? Und genau an dieser Stelle spricht mich das Mosaik wieder an. Dieses Bild, wo dieser Rahmen da ist, wo von oben Wasser reinkommt und nach unten rausgeht. Und dann löst es in mir eine Frage aus. Öffne ich den Deckel in meinem Leben für Gottes Reden? Lasse ich mich ansprechen? Bin ich auch dann bereit, den Stöpsel rauszunehmen unten, indem ich das, was mir bisher Sicherheit gegeben hat, in Gottes Hand lege? Indem ich es wage, Gottes Versorgung wieder eine Chance zu geben. Mit der zweiten Geschichte möchte ich einen kleinen Schritt weitergehen, dahin, dass die Witwe war ja ein bisschen in der Distanz zu Gott. Aber was ist, wenn wir diese Distanz nicht haben? Wenn wir ja gut in unserem Leben unterwegs sind, es uns gut geht? Die zweite Geschichte mag vielleicht in dem Kontext ein bisschen ungewohnt klingen. Aber lasst euch kurz darauf ein, ihr werdet wahrscheinlich sehen, dass es sehr viele Parallelen gibt zu der Geschichte mit der Witwe. Da lesen wir im Maleachi, das ist ein Prophet, der ein paar hundert Jahre später war als Elia, Kapitel 3, Abvers 6. Ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Ihr habt nicht aufgehört, Söhne Jakobs zu sein. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Gesetzen abgewichen und habt sie nicht geachtet. Kehrt um zu mir, dann kehre ich mich euch zu, spricht der Herr der Heere. Ich überspringe ein paar Verse. Bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit in meinem Haus Nahrung vorhanden ist. Ja, stellt mich auf die Probe damit, spricht der Herr der Heere, und wartet, ob ich euch nicht dann die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Übermaß auf euch herabschütte. Den Fresser wehre ich von euch ab, damit er nicht die Früchte eurer Äcker vertilgt und damit der Weinstock auf eurem Feld nicht ohne Ertrag bleibt, spricht der Herr der Heere. Dann werden alle Völker euch glücklich preisen, denn ihr seid ein glückliches Land, spricht der Herr der Heere. Wir kennen diesen Text oft im Kontext zu Predigten über Geld und Finanzen. Und natürlich wirft dieser Text schnell diese Frage auf, ja, was ist denn eigentlich mit dem Zehnten? So für uns heute gedacht. Und an der Stelle stehe ich heute Morgen hier und muss sagen, ich habe da keine fertige Antwort drauf. Bei mir ist im Moment einiges im Umbruch an Ansichten, die ich habe, wo ich neu über Sachen nachdenke. Und ich möchte nicht weit auf dieses Thema Geld eingehen, außer dass ich ganz kurz sagen möchte, dass es auch eines der großen Themen ist, wo wir uns in der nächsten Zeit auch im Leitungskreis mit beschäftigen möchten. Einfach weil wir merken, dass es wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen. Vor allem, damit wir als einzelne Leute in eine entspannte Haltung darüber kommen. Dass wir da einfach Gottes Segen erfahren bei diesem Thema. Aber unabhängig von diesem Finanzthema, eigentlich sehe ich diese Kernbotschaft in dem Maleachi-Text auch gar nicht beim Geld, sondern darin, dass Gott durch Maleachi das Volk Israel auffordert, wieder zurückzukommen zu ihm. Das Volk fand Gott einfach nicht mehr so wichtig. Die haben sich so ein bisschen zur Seite bewegt und gesagt, ja, so ein bisschen können wir ja noch den Gott behalten und so ein bisschen an die Gesetze halten. Aber eigentlich, wir wollen auch Spaß haben, wir wollen unsere Beziehungen leben, wir wollen ein tolles Auto fahren, wie auch immer. Und da war ganz viel an Ablenkung an dem, was so sukzessive einen höheren Wert bekommen hat als Gott. Es war immer ein Stückchen wichtiger geworden. Aber werfen wir nochmal ganz kurz einen Blick auf den Text. Wenn du nochmal den zweiten Abschnitt beamen könntest. Gerade dieser zweite Abschnitt, wo es nicht darum geht, was das Volk Israel alles schlecht gemacht hat. Ich empfinde da genauso wie bei der Geschichte mit der Witwe in Sarepta diese Verheißung, die Gott schenkt. Dieses, ich möchte euch im Übermaß segnen. Lasst euch doch auf die Beziehung zu mir ein. Dann kommt ihr in diesen Segen wieder zurück. Und gleichzeitig zeigt Maleachi einen Weg auf, also Schritte, die sie ganz konkret gehen können, um in diese Verheißung hineinzukommen. Wie bei der Witwe fängt es an, dass Gott redet und die Angesprochenen können Schritte gehen. Und auch heute möchte Gott die erste Stelle bei uns haben. Ich glaube, das ist unverändert, das ist nicht auf die Zeit damals von Maleachi beschränkt. Und für den einen spielt vielleicht Geld dabei eine große Rolle, da zu fragen, was ist mir wichtiger? Für andere ist es vielleicht das Besitzen oder Erleben bestimmter Dinge. Für wieder andere ist es vielleicht Freundschaften oder Beziehungen, die da sind. Vielleicht sagen wir auch, nö, Gott ist für uns das Wichtigste in allen Bereichen. Aber wenn ich in diesem Zusammenhang das Mosaik anschaue, dann stelle ich mir wieder die Frage, habe ich den Deckel in meinem Leben aufgemacht, um mich von Gott ansprechen zu lassen, wie ich mit Dingen umgehe, die mir anvertraut sind? Wie viel Raum gebe ich seinen Verheißungen an mich? Bin ich bereit, dafür auch den Stöpsel rauszunehmen, indem ich die Sicherheiten und Gewohnheiten hinterfrage und auch loslassen kann? Als dritte Geschichte möchte ich noch auf die Speisung der 5000 eingehen, die wir in Matthäus Kapitel 14 lesen. Da Birgit vor kurzem darüber gesprochen hat, möchte ich eigentlich nur eine ganz kurze Zusammenfassung davon geben. Jesus lehrt viele tausend Menschen an einem Tag und heilt unglaublich viele Kranke. Seine Jünger sind dabei und gegen Abend ist ihnen aufgefallen, dass Jesus vergessen hat, das Catering zu buchen und sind zu Jesus gegangen. Meister, wir sehen, dass es gleich Probleme mit der Verpflegung gibt. Das könnte die Atmosphäre deiner Heilungsveranstaltung kippen. Da du hier der Veranstaltungsleiter bist, möchten wir dich freundlich darauf aufmerksam machen, den Leuten hier bitte ein paar Restaurants in der Umgebung zu empfehlen. Gut, vielleicht so ähnlich. Und wir kennen Jesu Reaktion darauf. Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Es ist schon eine steile Sache, oder? Da stehen die Jünger und sagen immer, wir wissen nicht, wie die Leute verpflegen sollen. Und Jesus sagt, nö, ihr kriegt das hin. Die Jünger lassen sich darauf ein, stellen das Wenige, was sie haben, zur Verfügung und erleben, wie Jesus Brote und Fische durch sie vermehrt. In ihren eigenen Händen wird etwas vermehrt, wo sie eigentlich gar nicht fassen können, was da gerade passiert. Und beim Austeilen geschieht das Wunder. Und so erleben sie, wie Jesus sie braucht, um den Reichtum seiner Gnade in das Umfeld der Jünger auch hineinzubringen. Und wieder ein kurzer Blick auf das Mosaik. Habe ich den Deckel in meinem Leben aufgemacht, um mich von Gott ansprechen zu lassen? Wie viel rechne ich damit, dass Gott auch in meinem Leben wirkt? Dass Gott auch durch mich heute wirkt und wirken möchte. Bin ich bereit dafür, den Stöpsel rauszunehmen, indem ich immer wieder zu Gott komme und sage, das Wenige, was ich habe, bringe ich dir. Ich habe keine Ahnung, aber mach was draus. Ich möchte einen Schritt weitergehen an der Stelle, weil damals folgte bei den Jüngern eine Fortsetzung. Ein paar Wochen später, ähnliche Situation, nicht ganz so viele Leute, also vielleicht nicht so 10.000, sondern nur 8.000. Also wir lesen, dass 4.000 Männer da waren. Und der Ablauf ist extrem ähnlich. Das ist in Matthäus Kapitel 15, Abvers 32. Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach: Das Volk jammert mich, denn sie harren nun schon 3 Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht hungrig gehen lassen, damit sie nicht verschmachten auf dem Wege. Da sprachen seine Jünger zu ihm: Woher sollen wir so viel Brot nehmen in der Wüste, um eine so große Menge zu sättigen? Und Jesus sprach zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten: 7 und ein paar Fische. Und er ließ das Volk sich auf die Erde lagern und nahm die 7 Brote und Fische, dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten auf, was am Brocken übrig blieb, 7 Körbe voll. Wieder hält Jesus eine seiner Heilungsgroßveranstaltungen ab. Wieder sind unglaublich viele Leute da. Wieder ist es spät geworden. Der Unterschied hier ist aber, Jesus geht auf die Jünger zu. Nicht die Jünger sagen: Hör mal, Jesus, gleich gibt es Probleme, sondern Jesus sagt: Männer, ich möchte die Leute nicht ohne Essen wegschicken. Was ist der Plan? Und ich stelle mir vor, wie Jesus innerlich so ein breites Grinsen im Gesicht hat und so denkt: Sie oder ich? Nö, Jesus, nee, wir haben auch irgendwie keinen Plan gerade. Also wir haben noch nicht mal genug für uns selber. Wie kommst du auf den wahnwitzigen Gedanken, dass hier so viele Leute davon satt werden könnten? Sie haben es einfach nicht gecheckt. Sie hätten ja auch sagen können: Jesus, letzten Monat hast du die Aktion gebracht, mit noch weniger Broten 5.000 Leute satt zu kriegen. Könntest du es nicht nochmal wiederholen? Das wäre doch eine starke Sache jetzt. Nö, Fehlanzeige. Da war einfach nur dieses: Keine Ahnung, auch keinen Plan. Die Speisung der 5.000 war bei denen völlig aus dem Gedächtnis weg. Obwohl es gar nicht so lange her war. Es war vollkommen untergegangen. Vielleicht im täglichen Trott, vielleicht waren die Jünger auch müde oder einfach so überwältigt von den ganzen Heilungen, die an dem Nachmittag passiert waren, dass sie es völlig verdrängt hatten. Wir wissen es eigentlich nicht. Geht euch das auch manchmal so, dass ihr was super Cooles mit Gott erlebt habt und dann ein bisschen später habt ihr es völlig verdrängt? Also ich muss mich dann selber irgendwie auch anschauen, weil ich erlebe das leider öfter, dass ich krasse Sachen erlebe und ein paar Tage oder Wochen oder Jahre später habe ich das überhaupt nicht mehr so präsent bei mir. Ich denke da zum Beispiel an Heilungen, die ich erlebt habe bei mir oder auch in meinem Umfeld. Zum Beispiel, also ich habe ja jetzt den Vorteil, dass ich durch die Vorbereitung mir ein paar Gedanken machen konnte. Aber ich denke da zum Beispiel an einen Unfall, den ich als 10-Jähriger überlebt habe. Und das war mehr als nur ein Wunder, was da passiert war damals. Ich bin von einem Auto angefahren worden. Der Krankenwagen hat mich eigentlich in das falsche Krankenhaus gebracht, aber nur da ist festgestellt worden, was ich hatte. Ich hatte eine innere Blutung im Gehirn und eine Stunde später wäre ich tot gewesen. Ein Wunder nach dem anderen. Nach 6 Tagen bin ich ohne Folgeschäden aus dem Krankenhaus entlassen worden. Dann, vor 10 Jahren ungefähr, hatten wir im Hauskreis ein Mädel, das Skoliose hatte. Ich wusste das nicht. Wir haben für sie gebetet. 2 Wochen später kommt sie auf mich. Also, und es ist nichts passiert an dem Tag, wo wir gebetet haben. Aber 2 Wochen später kommt sie auf mich zu und meinte: Philipp, ich bin beim Arzt gewesen. Und meinte, mein Rücken wäre wieder gerade. Und wie ich euch das erzähle, merke ich kann es immer noch gar nicht richtig greifen, was da passiert war damals. Es ist einfach so, wow. Irgendwas, was einfach überhaupt nicht mit meiner Normalität zu tun hat. Ich durfte dabei sein, als Ohrenschmerzen geheilt worden sind, Kopfschmerzen weggegangen sind. Aber was hat das in mir ausgelöst? Wenn ich jetzt zurückblicke, dann denke ich, ich habe dadurch nicht öfter für Kranke gebetet. Es ist irgendwie weg gewesen, ein Stück weit. Oder wenn ich für Kranke denn gebetet habe, ist es oft so gewesen, dass ich so ein gefühlt ein bisschen wieder bei Null angefangen habe. Da war nicht dieses, ja, Jesus hat das großartig gemacht damals, also muss er das heute ja auch wieder fantastisch machen, sondern es war so dieses, ja, ich weiß nicht, ich bete vielleicht trotzdem mal. Und dann stehe ich da wie die Jünger damals und sage, Jesus, ich weiß auch nicht, aber ich habe gerade 5 Minuten Zeit zum Beten. Ich meine, ich laufe nicht so oft mit Fischbrötchen rum, deswegen ist es eher bei mir die Zeit. Es ist schon interessant, dass fast die gleiche Geschichte zweimal in der Bibel steht. Ich weiß nicht, ob das einen tieferen Sinn hat, aber mich spricht das unglaublich an. Auf der einen Seite beruhigt es mich, weil es für mich irgendwie so zum Ausdruck bringt, als ob Jesus sagen würde, auch wenn du es nicht hinbekommst, auch wenn du nicht dran denkst, was alles Tolles passiert ist in deinem Leben, ich tue es trotzdem nochmal. Einfach nur für dich. Und gleichzeitig wird für mich an dieser Geschichte deutlich, dass wir uns auch immer wieder neu entscheiden müssen, Jesus zu vertrauen. Da ist immer wieder neu diese Herausforderung, Jesus, diese 5 Brote oder 7 Brote, wie viel auch immer es ist in unserem Leben, wieder neu hinzulegen. Zu sagen, Jesus, es liegt nicht in meinen Möglichkeiten, aber das, was ich habe, vielleicht das bisschen, was ich verstanden habe, vielleicht das bisschen, was Jesus mir anvertraut hat, das halte ich dir hoch. Und ich bitte dich, dass du was draus machst. Und da auch nochmal dieser Blick wieder zurück auf das Mosaik. Habe ich den Deckel in meinem Leben aufgemacht, um mich von Gott ansprechen zu lassen? Wie viel rechne ich damit, dass Gott in meinem Leben und durch mich wirken möchte? Bin ich bereit dafür, auch den Stöpsel rauszunehmen, indem ich Gott trotz meines Scheiterns, trotz meines Versagens zur Verfügung stelle, was ich habe? In allen Beispielen lesen wir, wie Menschen den Reichtum von Gottes Gnade erlebt haben in ihrem Leben. Aber das war nicht kostenlos. Sie mussten Schritte gehen. Und das, was in allen 3 Geschichten dahin geführt hat, an Schritten, die sie gegangen sind, war der Deckel und der Stöpsel. Es waren Menschen, die mit Offenheit auf Gottes Versprechen reagiert haben. Sie haben sich ansprechen lassen. Sie hatten ihren Deckel sozusagen geöffnet. Und sie hatten auf Gottes Reden hin etwas zur Verfügung gestellt und damit zum Ausdruck gebracht, dass Gott in ihrem Leben an erster Stelle steht. Sie haben sozusagen im Glauben den Stöpsel gezogen und vertraut, dass von oben Neues reinkommt, auch wenn unten schon was rausgeht. Und dadurch haben sie erlebt, wie diese Dynamik stattgefunden hat in ihrem Leben, dieser Überfluss, diese Welle reingekommen ist. Ein Stück weit möchte ich diese 3 Geschichten aber auch anschauen als stellvertretend für bestimmte Situationen in unserem Leben. So die Witwe von Sarepta zum Beispiel. Für mich steht das für Situationen auch in meinem Leben oder in dem Leben von uns allen, wo wir am Ende unserer Möglichkeiten sind. Es muss ja nicht gleich das ganze Leben sein, es kann ja auch ein Bereich sein. Es steht aber auch für Situationen, in denen ich Gott eigentlich nur aus der Distanz kenne. Das ist dann so ein distanziertes Verhältnis. Und wenn das deine Situation beschreibt, dann möchte ich dich heute Morgen einladen, vielleicht einen kleinen vertrauenden Schritt auf Gott zuzumachen. Vielleicht gibt es auch in deinem Umfeld eine Person, die für dich ist wie so ein Elia, wo du stärker empfindest, was Gott zu dir spricht. Geht den Schritt doch vielleicht gemeinsam. Der Text über den 10. steht für mich auch ein Stück stellvertretend für die Dinge und Beziehungen, mit denen wir einerseits gesegnet sind, aber die so im Laufe der Zeit irgendwie einen höheren Stellenwert bekommen haben als Gott. wenn dich das betrifft, dann möchte ich dich herausfordern, nach den Verheißungen Ausschau zu halten, die Gott dir schon zugesprochen hat. Ich finde, es bringt nichts, wenn man sich da unter Druck setzt und sagt, ja, eigentlich müsste ich ja Gott an erste Stelle und so weiter. Das Schöne ist, dass Gott zuerst zu uns redet und wir dann einen Schritt gehen dürfen. Die Brotvermehrungen, die stehen stellvertretend für mich für Situationen, in denen wir herausgefordert sind, zu glauben, dass Gott auch in unserem Leben wirkt, dass Gott auch uns gebrauchen möchte, um in unser Umfeld hineinzuwirken. Für Situationen, in denen Gott uns auch herausfordert, ein Stück weit in seinem Namen zu handeln. Wenn du dich in solchen Situationen siehst, dann möchte ich dir heute Morgen zusprechen, dass Gott uns immer wieder eine weitere Chance gibt. Wir dürfen auf seine Größe vertrauen. Und egal, wo wir Einzelne heute Morgen stehen, wir dürfen kleine Schritte gehen. Und wir dürfen damit rechnen, dass wir das nicht einfach blind machen brauchen, sondern dass wir von Gott hören und nachdem wir gehört haben und nachdem wir auch verstanden haben, was wir gehört haben, danach den Schritt zu gehen. Ich bete noch zum Abschluss. Jesus, danke dafür, dass du uns immer wieder beschenken möchtest, dass du uns immer wieder in den Reichtum von deiner Gnade führen möchtest. Und Jesus, so oft stehen wir da und wir realisieren es nicht, wir stehen distanziert zu dir oder wir können einfach noch nicht so richtig glauben, dass du auch durch unser Leben wirken möchtest. Und Jesus, egal wo wir heute Morgen stehen, wir bringen es dir. Und wo es uns schwerfällt, einen vertrauenden Schritt zu gehen zu dir, auch das halten wir dir hoch und bitten dich dafür, dass du uns die Kraft dafür gibst, dass du uns zeigst, welcher kleine Schritt diese Woche dran ist bei uns. Und führe uns immer wieder vor Augen, Heiliger Geist, dass was Gott zu uns redet, was Gottes Sicht für unsere Zukunft ist. Und da bitte ich dich ganz besonders dafür, dass du uns da einen Blick für schenkst. Heute Morgen, aber auch diese Woche, Jesus. Amen.